In der Sendereihe Religionsgemeinschaften hören Sie heute einen Beitrag der buddhistischen Gesellschaft. Die Sprecherin ist Angela Röders.
Der Buddha hat sich selbst gelegentlich mit einem Arzt verglichen. Was erwartet man von einem Arzt? Dass er Krankheiten diagnostiziert und alle dazugehörenden Symptome beschreibt. Dass er weiß, woher die Beschwerden kommen. Dass er die Heilungsmöglichkeiten kennt. Und dass er schließlich über die notwendigen Heilmittel und Heilverfahren verfügt. Diese vier Dinge können wir auch von dem Buddha erwarten. Nur, dass es ihm nicht darum geht, etwa unseren kranken Körper zu heilen, sondern unsere gesamte Existenz in Ordnung zu bringen. Sie ist als Ganzes nicht intakt und bedarf der Heilung. Und genau davon handeln die vier edlen Wahrheiten des Erwachten, nämlich vom Leiden, von seiner Entstehung und Fortsetzung, von seiner Aufhebung und schließlich von dem Weg, der dahin führt. Fragt man sich nach der allgemeinsten Erfahrung überhaupt, die ein Mensch machen kann, wird man mit dem Buddha antworten müssen: Dukkha. In jedem Erlebnis, in jeder Situation zeigen sich Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit. Es gibt keine Ausnahme. Niemals erfahren wir einen restlos zufriedenstellenden Zustand, ein Ideal. Auf drei Weisen begegnen wir Dukkha. In seiner stärksten und offensichtlichsten Form als Schmerz, Unwohlsein, als unangenehme Begegnung. Bezogen auf den Körper stehen dafür Schmerz, Alter, Krankheit und Tod. Seelisch bedeutet Dukkha Sorge, Verzweiflung, Depression, Angst, Ärger, Trauer und all die anderen negativen Gefühle und Emotionen, die uns auf ganz handfeste Weise unglücklich sein lassen. Schon weniger deutlich ist ein zweiter Aspekt. Es sind fortgesetzte Mühe und Plage, Anstrengung, Arbeit und Belastung, die unumgänglich sind, um den Alltag zu bewältigen, um Gefahren abzuwenden, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und dem Glück wenigstens ein Stück näher zu kommen. Hektik und Stress sind die zeitgemäßen Worte dafür. Nie befinden wir uns wirklich in einer Situation des Friedens und der Ruhe. In dieser äußeren Ruhelosigkeit manifestieren sich aber nur unsere unablässigen Wünsche, die Sehnsucht nach immer Neuem, Besserem und Schönerem. Ununterbrochen sind wir hier und dort auf der Suche nach Befriedigung. Nie sind wir mit dem Gegebenen ganz zufrieden. Ein letztes Quäntchen scheint uns stets von wirklichem Erfülltsein und völliger Wunschlosigkeit zu trennen. Der Buddha bestreitet nicht die angenehmen Seiten des Lebens. Er leugnet nicht, dass es auch schöne Erlebnisse und beglückende Erfahrungen gibt. Eine Vielzahl seiner Belehrungen bezieht sich gerade darauf: Wie kann ich innerhalb der weltlichen Existenz zu mehr Glück und Zufriedenheit kommen? Wie kann ich Elend und Entbehrung möglichst vermeiden? Doch der Buddha sieht, dass diese Bemühungen bei allem möglichen Erfolg doch nur eine sehr begrenzte und relative Bedeutung haben. Denn er erkennt, dass es letztendlich im Dasein keine Erfüllung geben kann, weil nämlich eine Form des Dukkha universell ist, die Vergänglichkeit. Sie ist der Wermutstropfen, der den glücklichsten Augenblicken und frohsten Zeiten ihre Vollkommenheit nimmt. Alles vergeht. Nichts ist beständig und von Dauer. Dass wir Besitz und Familie einmal aufgeben müssen, ist jedem von uns klar. Dass schöne Erlebnisse zu Ende gehen, ist wiederkehrende, traurige Einsicht. Und schließlich wird sogar das entschwinden, was wir für uns selbst halten und woran wir in aller Regel am meisten hängen. Der eigene Körper und der eigene Geist. Es bedarf nicht eines Buddha, um die Tatsache von Dukkha als solche auszumachen. Wer die Wirklichkeit aufmerksam beobachtet, stellt es mit Sicherheit fest. Das Leben beginnt mit einem Schmerzensschrei und endet ebenso oft mit Klagen. Doch es bedarf eines Erwachten, um zu sehen, wie weit Dukkha reicht. Die Diagnose der Krankheit Existenz ist erst dann richtig gestellt, wenn restlos alle Symptome beschrieben sind. Sonst ist eine völlige Gesundung ausgeschlossen. Viele Religionen sprechen von einem Jenseits, von übermenschlichem und himmlischem Dasein, der Buddha ebenfalls. Viele Mystiker sprechen von der Möglichkeit der Sinnentranszendierung und der damit einhergehenden Erfahrung unvorstellbaren Wohles, der Buddha ebenfalls. Doch nur der Erwachte nennt selbst diese Erlebnis- und Seinsweisen leidvoll und unvollkommen, weil sie wandelbar sind und wieder vergehen müssen. Wer nur sie anstrebt, erreicht lediglich ein Etappenziel, nur zeitweise Linderung seiner Krankheit, aber nicht Heilung. Der Buddha belässt es nicht bei der Beschreibung von Dukkha und seinen zahllosen Gesichtern, er blickt hinter die Erscheinungen. Das Ergebnis, Unvollkommenheit und Leiden sind bedingt. Sie haben erkennbare und benennbare Ursachen. Mancher mag zunächst enttäuscht sein, wenn er erfährt, worin denn unsere negativen Erfahrungen nicht begründet liegen. Es ist nicht die Gesellschaft, es sind nicht die schlechten Zeiten, die unglücklichen Umstände, nicht der verständnislose Chef oder der böse Nachbar. In uns selbst finden sich die Ursachen dessen, was allgemein als Schicksal gilt. Dass wir nie ans Ziel kommen und immer wieder enttäuscht werden, liegt an unseren unrealistischen Erwartungen und unerfüllbaren Wünschen, ja, am Verlangen schlechthin. Wir sind ungestillt nach Erleben und unangenehmen Gefühlen. Tanha nennt das der Erwachte, Durst. Wir sind Durstige, die in sich und mit sich nicht zufrieden sind. Nur wenn wir uns Äußeres einverleiben, wenn wir trinken, lässt das brennende Fieber für kurze Zeit nach und gibt ein wenig Ruhe. So vielfältig Wünsche im Einzelnen auch sein mögen, sie haben doch immer nur drei Facetten. Eine ist das Haben und Genießen wollen, also das Verlangen nach den Sinnesobjekten und Sinnesfreuden, Besitzgier, Suche nach Abwechslung und Unterhaltung, Sensationslust sind andere Namen. Daneben steht das Sein wollen. Es ist das Bedürfnis, etwas darzustellen, mehr, anders, besser und größer zu sein als andere. Ja, der Wunsch, überhaupt zu sein, etwas oder irgendwer, Bestand zu haben und nicht unterzugehen, ewiges Leben zu besitzen. Die dritte Spielart des Durstes entsteht aus den beiden vorangegangenen, das Bestreben nach Veränderung und Zerstörung. In dem Maße, wie wir Zuneigung zu etwas entwickelt haben, empfinden wir Abneigung zum entsprechenden Gegenteil. Der Vernichtungsdurst richtet sich gegen alles, was unseren Wünschen nicht entspricht, sie durchkreuzt oder ihnen in die Quere kommt. Widerwille, Aggression, Wut und alle Tendenzen zur Auflösung und Erneuerung fallen darunter. So werden im Durst mögen und nicht mögen, werden Gier und Hass als die eigentlichen Krankheitserreger erkannt und mit ihnen auch die Verblendung, die falsche und verzerrte Weltsicht, die die Objekte des Begehrens als begehrenswert und ihr Gegenteil als abstoßend erscheinen lässt, obwohl sie es tatsächlich nicht sind. Wer die Ursachen für etwas kennt, hat Gestaltungsmöglichkeiten. Wir sind vorgefundenen Zuständen nicht hilflos ausgeliefert. Im konkreten Fall heißt es, die Fesseln von Sein wollen und Haben wollen abzustreifen, um frei zu werden. Das Ende des Durstes ist das Ende von Dukkha und die Gesundung von der Krankheit Existenz. Einwände erheben sich. Bedeutet das denn nicht den Verzicht auf all das, was uns gerade lieb und teuer ist? Was den Sinn unseres Lebens und unseres Strebens ausmacht? Ja, lautet die Antwort. Aber wir tun es gerne, wenn wir aus unseren Illusionen erwachen und Wertvolles von Wertlosem unterscheiden können. Wir geben etwas auf, aber nur, was wir ohnehin nicht festhalten können. Wir verzichten, aber nur auf das, was zu wirklichem Glück ohnehin nicht taugt. Wir lassen los, aber nur, was uns ohnehin nicht gehört, was ohne Substanz und ohne Ich ist. Ist das vollständig erreicht, ist Nirvana erreicht. Das große Erlöschen, sind Gier, Hass und Verblendung überwunden, ist auch der Lebensbrand zum Stillstand gekommen, der Fieberwahn des Daseins besänftigt. mit den Ursachen der Krankheit Dukkha ist Leiden selbst zu Ende gekommen. Was dem Unwissenden als das Nichts erscheinen muss, ist für den Erwachten geradezu alles. Unmissverständlich rühmt der Buddha das Nirvana als frei von Kummer und Leidenschaft, das selige zur Ruhe kommen, des Alters und des Todes völliges Enden, das Ende des Leidens, das sichere Ufer, das Unsterbliche, der Segen, der Frieden. Wer das Ziel weiß und es schätzen gelernt hat, muss nur noch einen richtigen und gangbaren Weg kennen. Die vierte Wahrheit des Buddha nennt diese praktische Vorgehensweise. Geeignete und praktikable Methoden also, um mit Erfolg gegen alle Gebrechen anzugehen. Die rechte Anschauung steht am Beginn. Man muss über die Existenz im Ganzen genau orientiert sein. Man muss um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens wissen, die Zusammenhänge von Handeln und Erleben verstehen, um nicht blind vorzugehen. Wirklichkeitsgemäßes Erkennen führt zu anderen Leitbildern. Das Denken wird frei von eingeschliffenen, falschen Mustern. Die Motive für die Lebensgestaltung sind weniger von Begehrlichkeit, Übelwollen und Rücksichtslosigkeit geprägt. Das ist rechte Gesinnung. Weltbild und Geisteshaltung äußern sich dreifach im praktischen Tun. Dabei bedeutet rechte Rede den Verzicht auf Lüge, Intrigen, grobe Worte und alltägliches Gerede. Rechtes Handeln nimmt sich zum Ziel, niemanden zu verletzen oder zu töten. Rechte Lebensführung schließlich meint vor allem die Ausübung eines moralisch unbelasteten Berufes, den richtigen Umgang und eine angemessene Freizeitgestaltung. Rechte Anstrengung hat mit Selbsterziehung und Selbstbeherrschung zu tun. Nur wer die guten Potenziale in sich weckt und stabilisiert, beziehungsweise die schlechteren abtut oder gar nicht erst zum Ausdruck kommen lässt, kommt aus dem nimmer endenden Kreislauf des Gewohnheitsmäßigen heraus. Dazu ist freilich gründliche Beobachtung nötig. Ich darf die Realität nicht aus den Augen verlieren, sondern muss sie vielmehr ständig vergegenwärtigen. Mit rechter Achtsamkeit. Am Ende steht die rechte Sammlung. Zu ihr gelangt, wer inneren Frieden statt Befriedigung durch Sinnesobjekte sucht. Gelassenheit und Geistesruhe entstehen in dem Maße, in dem das Interesse am Außen abnimmt und sich nach innen richtet und dort bleibt. Das ist der Schritt von der bewegten Vielfalt zur beruhigenden Einheit. Dieser achtfache Weg des Buddha umfasst den gesamten Heilungsprozess des Menschen. Von seinen Gesundungsschritten kann keiner ausgelassen oder übersprungen werden. Nur alle acht zusammen bilden eine vollständige und damit aussichtsreiche Therapie, die sich in drei Schwerpunkten zusammenfassen lässt. Wissen und Weisheit als Neuorientierung unseres Geistes, Ethik als Lebenspraxis bzw. Änderung unseres Verhaltens gegenüber anderen und zuletzt Meditation als Mittel tieferen Erlebens und innerer Beruhigung. Wer genau hinsieht, stellt leicht fest, alle genannten Aspekte sind immer schon Bestandteil unseres Lebens gewesen. Nur das Prädikat Recht hat ihnen bisher gefehlt und so konnten sie nicht zum Ziel führen. Jetzt wird ersichtlich, warum die vier edlen Wahrheiten des Buddha auch als Heilige, weil im tiefsten Sinne heilende Wahrheiten bezeichnet werden. Sie sind die richtige Medizin gegenüber unseren vertrauten, aber krankmachenden Aktivitäten und Wünschen. Der Buddha als Arzt hat die Rezepte verschrieben. Sie anwenden und gesund werden, muss jeder selbst.